Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ich habe gedacht, wenn es um Tod geht, dann wird man diese Flasche nicht unbedingt zum Einsatz bringen, oder? Man sagt normalerweise bei einer Geburtstagsparty, da stößt man an, bei einem Erfolg, bei einem Ausstand oder Einstand, ja, da gehört es dazu. Und ich muss an eine Beerdigung denken, bei der nicht nur eine Flasche zum Einsatz kam, sondern eine ganze Reihe. Die Urne war gerade im Grab versenkt, das Vater Unser gesprochen, ich habe den Segen gesprochen. Dann sagt eine der Teilnehmerinnen, und jetzt hole ich den Champagner. Und haben sie nicht nur eine Flasche gebracht, vielleicht 10? Und dann haben sie gefeiert. Und es hat nicht so ausgesehen, als die gefeiert haben, sondern das war dann wirklich eher so. Da saß man an dem offenen Grab und hat man angestoßen. Dann haben sie noch ein paar Fingerfood, ein paar belegte Dinge gebracht. Und da wurde richtig gefeiert. Der Friedhofsbedienstete, der war sehr befremdet. Er wollte nämlich das Grab zugraben. Und irgendwann hat man gesagt, können Sie schon machen? Und danach hat er noch ein Glas Champagner bekommen. Ich glaube, das war für ihn das einzige Mal. Für mich ehrlich gesagt auch. Warum haben die Champagner getrunken? Nicht, weil sie froh waren, dass die endlich tot war, die Person. Auch nicht, weil das Erbe so groß war, dass man sagt, jetzt können wir es sich leisten. Sondern sie haben gesagt, das ist, was diese Person sich eigentlich gewünscht hat. Und ich habe diese Person gekannt und ich glaube, die hätte kräftig mitgefeiert. Sie hätte das Leben gefeiert, die Auferstehung. Und darauf dann anzustoßen, am Friedhof, war mir eindrücklich in Erinnerung. Jetzt packe ich weg, die hat heute keinen Einsatz mehr. Wisst ihr, das war das einzige Mal. Und wenn man diese Dinge dann so anschaut, was Tod und Sterben angeht, da ist eigentlich so ein anderer Klang. Da ist eher Moll als Dur, da ist eher Trauer statt Feier. Da ist eher so dieses Schwere, was uns da begegnet. Und deshalb für uns auch diese Frage, wie gehen wir mit dem Tod um, mit dem Sterben? Und zunächst mal eine Mitmachfrage, das ist jetzt keine rhetorische Frage, sondern einfach diese Frage, warum ist der Tod für viele Menschen etwas so Negatives, etwas, was so schwer und auch so belastend erlebt wird? Warum ist der Tod etwas so Negatives? Einfach reinrufen, ich wiederhole, dann kann jeder, der online dabei ist, auch das mitbekommen.
Tod trennt.
Er trennt, ja?
Endgültig.
Er ist etwas Endgültiges, jawohl. Ich komme jetzt gar nicht mehr nach. Also etwas Endgültiges, Einsames, ja?
Man verliert etwas.
Jawohl, es ist ein Verlust.
Endgültig.
Genau. Nicht wissen, was kommt, das ist dann unsicher, ne? Alles negative Dinge, ne? Da kommt nicht was Positives raus. Wisst ihr, der Tod wird vielleicht in dem Moment positiv gesehen, wenn man sagt, es ist die Erlösung für einen Menschen, der elend leidet. Aber selbst da ist dann Verlust und Trennung und alles. Und man freut sich höchstens, wenn es irgend so ein Tyrann wegreißt. Und ich glaube, es gibt manche Menschen in der Ukraine, die würden sich freuen, wenn es jemand wegraffen würde. Aber ansonsten, der Tod ist und bleibt etwas Negatives. Und wir Menschen, wir versuchen uns, ihn vom Leib zu halten. Vor einigen Wochen war in der Süddeutschen Zeitung ein ganz spannender Artikel mit dem Thema einmal ein langes Leben bitte, Eine ganze Industrie wirbt mit zweifelhaften Versprechen, ein biblisches Alter zu erreichen, ja, und einen eigenen Tod zu überlisten. Und dann wird da beschrieben von einem Industriezweig, von dem ich bis zu dem Zeit noch nie gehört hatte, Longevity-Industrie. Und das sind alles Angebote, die die Verlängerung des Lebens möglich machen sollen. Und man schätzt diese Industrie auf einen Wert von 600 Milliarden Dollar im Jahr. Tesla hat 700 Milliarden Wert. Also damit wird was ausgedrückt. Man möchte alles tun, um sich dem Tod vom Leib zu halten, hinauszuschieben. Und die Frage bleibt ja wirklich offen, leben Menschen dann wirklich länger oder sterben sie nur gesünder? Das weiß man ja nicht am Ende. Wieder andere sagen, wenn der Tod schon nicht außer Kraft gesetzt werden will, kann, dann will ich wenigstens selber drüber verfügen. Und selbstbestimmt sterben ist ja mittlerweile fast eine Religion geworden. Und mittlerweile, wenn man auf Erfahrung schaut, in Ländern, in der die Sterbehilfe aktiv erlaubt ist, dann muss man manchmal die Frage stellen, was ist da oft noch selbstbestimmt? Unter dem Einfluss von anderen, unter dem gewissen Druck und der Leid. Und wieder andere sagen, mit dem Thema setze ich mich nicht auseinander. Piktet, der Grieche, hat gesagt, der Tod geht mich nichts an. Solange ich hier bin, ist der Tod nicht da. Wenn der Tod kommt, bin ich nicht da. Kann man natürlich auch so leben. Ob das wirklich die Frage ist, Realität ist, dass wir von dem Tod betroffen sind. Jeder irgendwann. Und er ist immer eine Option, die heute eintreten kann. Und genau so ist, dass der Tod erlebt wird als etwas Negatives, als Verlust, als etwas Schweres, als etwas Bedrängendes. Dass der Tod uns unsicher macht, wie ist das denn mit dem Sterben? Und keiner kann das ja üben. Ich habe eine Frau gekannt, die hat es mal geübt. Hat nicht funktioniert im Altenheim. Hatten wir die Bibelstunde dort immer gehalten. Dann kommt die Schwester und sagt, Sie sind doch der Pastor von der Frau. Können Sie nicht mal reingehen? Wir kommen nicht mehr klar mit ihr. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn? Ja, sie übt das Sterben. Dann bin ich reingegangen, habe gesagt, na, Frau so und so. Und ich habe gehört, Sie üben das Sterben. Sagt sie, ja, aber es klappt nicht. Sie hat auch noch ein paar Jahre gelebt am Schluss. Auch noch mal ganz bewusst da die Jahre angehen können. Es ist eine Unsicherheit, manche hat auch Angst. Wie wird es? Was kommt? Haben Sie die Gewissheit in uns, ja, Auferstehung gibt's? Und oft im Tod wird es noch mal sehr angefochten. Reicht's dann wirklich aus? Wartet auf der anderen Seite wirklich Gott mit offenen Armen? Wenn ich mit meinem ganzen Leben komme, reicht es? Und das alles sind Themen, die uns durchaus zusammen belasten können, die uns unsicher machen können. Und man macht es nicht so gerne zum Thema. Und mancher, der will selbst angesichts des Todes nicht darüber sprechen. War für mich eine ganz spannende Erfahrung. Eine Frau zu begleiten, die im Sterben lag und ihre Tochter sagt, aber reden Sie ja nicht vom Tod. Und dann habe ich gesagt, haben Sie den Falschen ausgesucht, ich bin Pastor. Ich werde über den Tod reden und wir werden über Auferstehung reden, weil die Frau daran glaubt. Ich kann euch sagen, das war ein Machtkampf da in diesem Zimmer. Sie hat alles versucht, das Todesthema weg. Ja, und dann hat man da offen drüber geredet. Die Frau war dann sehr dankbar, dass sie mal über das Sterben reden kann, über die Angst, über das Angefochtensein. Aber auch über die Gewissheit. Das Thema Tod, etwas Negatives und hat auch eine große Auswirkung auf unser Leben. Nicht nur dieser Schmerz, Verlust, endgültig, Einsamkeit und was alles sonst noch da ist, sondern auch, dass da Leben zerstört wird, was eigentlich eine Gabe Gottes ist. Und damit ist der Tod auch ein Angriff gegen Gott. Und der Tod, er kann dazu führen, dass wir falsche Prioritäten setzen, dass wir nämlich ganz bewusst dann das Leben als letzte Gelegenheit sehen, wie es jemand formuliert hat, ja, und alles hineinpacken und meinen, ich muss alles mitnehmen, was das Leben bietet. Und man geht an dem vorbei, was Gott eigentlich gedacht hat. Und gegen dieses Leben unter dieser Macht des Todes, auch unter einer gewissen Diktatur des Todes, der diktiert, was man denkt und was man nicht denkt, was man redet, was man nicht redet, das einem Angst macht, da erhebt Jesus jetzt den Einspruch und sagt, falsch. Ich erhebe Einspruch gegen die Macht des Todes. Ich erhebe Einspruch gegen diese belastende Auswirkung des Todes, die Menschen knechtet, die hoffnungslos macht. Und ich erhebe Einspruch, dass dieser Tod das Leben am Schluss noch auf eine völlig falsche Spur führt. Und dieser Einspruch begegnet uns in Johannes 11, wo Jesus sagt zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Der Zusammenhang ist wichtig. Der Zusammenhang, Jesus, er sagt es nicht bei einer Geburtstagsfeier, sondern er sagt es am Sterbebett oder am Grab von dem Bruder von Martha und Maria, nämlich Lazarus. Und ich lese uns einige Texte noch dazu, um das zu verstehen, auch was Jesus da alles hineinpackt. Da wird ihm gesagt, die Schwestern Martha und Maria ließen Jesus die Nachricht zukommen, Herr, sieh doch, der, den du lieb hast, ist krank. Lazarus, todkrank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen, denn durch sie soll die Herrlichkeit vom Sohn Gottes sichtbar werden. Und dann tut Jesus was völlig Unbegreifliches. Er wartet ganz bewusst 2 Tage, bis Lazarus gestorben ist. Unfassbar. Was er diesen Frauen zumutet. Unfassbar, was er da jetzt den Menschen auferlegt. Und dann spricht er mit den Jüngern und sagt, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund werden. Jesus, er hatte aber über den Tod des Lazarus gesprochen, die Jünger aber meinten, es ging um den gewöhnlichen Schlaf. Da sagte Jesus ganz offen zu ihnen, Lazarus ist gestorben und ich freue mich für euch, dass ich nicht bei ihm war. Denn dadurch werdet ihr zum Glauben kommen oder anders übersetzt, dadurch werdet ihr lernen, was Glauben heißt. Also lasst uns jetzt zu ihm gehen. Jesus ist schon eine Zumutung. Und dann wird beschrieben, dass sie den Weg gehen. Sie waren länger unterwegs. Lazarus war dann schon 4 Tage begraben. Und dann kommen sie nach Bethanien. Und dann heißt es, als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Bethanien war nahe bei Jerusalem, knapp 3 Kilometer entfernt. Viele Juden waren dort zu Martha und Maria gekommen. Sie wollten sie in der Trauer um ihren Bruder trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Jesus antwortete ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha antwortet, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Und jetzt kommt dieser Vers. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Und sie erwiderte, ja, Herr, ich glaube fest, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und dann wird beschrieben, dass Martha mit diesem Bekenntnis weggeht, nach Hause ihre Schwester Maria holt. Eigentlich so, dass es die anderen gar nicht mitbekommen sollen. Maria läuft Jesus entgegen und die anderen Juden, die dort waren, die trösten wollten, sie meinen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen und sie liefen hinterher. Und dann begegnen sie Jesus und Jesus geht mit ihnen zum Grab. Und dann heißt es von einigen, die dann mitgegangen sind, Einige von ihnen meinten, dem Blinden hat er, Jesus, die Augen geöffnet. Konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt? So haben die Jünger wahrscheinlich auch gedacht. Hätte er es doch anders machen können. Da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, die mit einem großen Stein verschlossen war. Jesus sagte, wälz den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwidert, Herr, er stinkt schon, denn er ist 4 Tage tot. Jesus entgegnete ihr, habe ich nicht zu dir gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da wälzten sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich selbst weiß ja, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es wegen der Leute, die hier stehen. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Und nachdem er das gesagt hat, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Tote heraus. Seine Füße und seine Hände waren mit Leinentüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte zu den Leuten, befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause gehen. Boah, da wäre ich gern dabei gewesen. Also ich weiß nicht, ob die Kinder dann Albträume hatten danach. Wenn der so eingewickelt rauskommt, Hans-Joachim Eckstein hat gesagt, das ist wie ein österliches Sackhüpfen, wenn der da in seinen Binden da rauskommt und muss erst befreit werden. Aber das, was Jesus hier tut, er erhebt diesen Einspruch gegen den Tod. Und damit greift er seine Auferstehung schon voraus. Und er sagt, ich bin der, dessen Herrlichkeit jetzt hier an diesem Grab aufleuchtet. Ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen, hat er den Jüngern gesagt und hat er Martha gesagt. Und diese Herrlichkeit heißt, du wirst die Macht Gottes sehen, du wirst die Größe Gottes sehen und du wirst seine Herrschaft sehen. Und in seiner Auferstehung hat Jesus diese letzte Macht des Todes überwunden und da ist diese Herrlichkeit Gottes aufgeleuchtet. Und seitdem gilt, dass er dieser Herr ist über Leben und Tod. Er sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und wie als eine Bestätigung, dass er nicht nur Worte macht, holt er Lazarus aus dem Grab. Er sagt, es ist wie so eine Vorwegnahme von dieser Herrlichkeit, die aufleuchten wird, wenn der Tod endgültig überwunden ist. Jesus, er macht hiermit deutlich, es erhebt der den Einspruch gegen die Herrschaft des Todes, der sagt, ich bin der Herr über Leben und Tod. Und noch mehr. Er sagt nicht nur, ich schaffe die Auferstehung. Ist euch das aufgefallen? Er sagt, ich bin die Auferstehung. Und damit macht er deutlich, dort wo ich bin, herrscht Leben und herrscht Auferstehung. Da muss der Tod weichen. Und dort wo ich in einem Leben gegenwärtig bin, ist die Auferstehung gegenwärtig. Und dort wo ich bin, hat der Tod keine Macht mehr. Und das ist, was Jesus hier dieser Frau und den Menschen damals vor Augen geführt hat, auch durch das Wunder der Auferstehung von Lazarus. Ich bin Herr über Leben und Tod. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern ich als der Auferstandene und Allmächtige. Und ich bin derjenige, der größer ist als alles, was mit dem Tod verbunden ist, über den Verlust, über alles, was da getrennt wird, über die Einsamkeit, über alles an Trauer und Belastenden. Er sagt, mit dem habt ihr zu rechnen. Ich erhebe Einspruch gegen diesen Tod. Das ist erstmal ein gutes Wissen. Und jetzt gilt es, Konsequenzen daraus zu ziehen. Und ich möchte mit euch ein paar Konsequenzen anschauen. Jesus, er sagt seinen Jüngern, angesichts des Todes müsst ihr glauben lernen. Angesichts, dass ich die Auferstehung bin, müsst ihr glauben lernen. Ich bin froh, dass ich nicht hingegangen bin, sagt er den Jüngern. Ja, eigentlich sagt er, ich bin froh, dass Lazarus tot ist. Weil ihr jetzt lernt, was Glauben bedeutet. Und Martha fragt ihr, ich bin die Auferstehung, glaubst du das? Und damit ist er nicht, dass er sagt, hast du eine Meinung dazu? Sondern dieses Glauben bedeutet, kannst du dich ganz bewusst mit deiner ganzen Existenz darauf einlassen, dass ich die Auferstehung bin? Mit deiner ganzen Existenz. Verbindest du dein Leben mit dem, der sagt, ich bin die Auferstehung? Und Glauben ist immer Beziehungsbegriff. Und Jesus sagt, an diesem Grab sollt ihr lernen und sollt ihr für euch entdecken, dass Glauben heißt, mein Leben wird mit dem verbunden, der sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und Martha gibt die einzig richtige Antwort. Als Jesus sagt, glaubst du das? Da sagt sie Jesus, ja, ich weiß, du bist der Sohn Gottes und der Christus. Du bist der lebendige Gott, der die Macht des Todes überwindet. Und du bist der Christus, der Heil schafft und Heil heißt, auch diese Endgültigkeit des Todes zerbricht. Und als diesen Gott möchte ich dir vertrauen. Und Glauben heißt, sein Leben diesem Gott anzuvertrauen, der sagt, ich bin die Auferstehung. Und immer wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden, ist es diese Herausforderung, Glauben zu lernen. Glaubst du, dass er die Auferstehung ist? Auch für den eigenen Tod? Hast du dein Leben so mit ihm verbunden, dass du sagst, der Auferstandene ist in mir gegenwärtig? Und deswegen fängt das ewige Leben nicht an, wenn ich die Augen hier zumache, sondern habe ich heute schon ewiges Leben in mir mit dem Auferstandenen. Die zweite Herausforderung oder Konsequenz, wir müssen das Leben dann im Zusammenhang mit Ewigkeit sehen lernen. Wenn Jesus der Auferstandene ist, dann heißt es, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und auch wenn er stirbt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt werden. Und damit spricht er von einem ganz anderen Leben als nur das Diesseits hier. Er sagt, es ist das Leben aus dieser Verbundenheit mit Gott heraus, was hier sich ereignet und in die Ewigkeit reicht. Und dieses Leben hier ist nicht die letzte Gelegenheit, sondern dieses Leben hier ist die eine Seite und die andere Seite, darf ich sagen, die eigentliche Seite kommt dann erst. Und dieses Wissen, dass dort Ewigkeit kommt, gibt uns heute an vielen Stellen eine ganz andere Gelassenheit, mit dem Leben umzugehen. Ganz ehrlich, das Leben ist oft die Aneinanderreihung von verpassten Gelegenheiten, oder? In dem Clip zur Predigtreihe, ich habe mir das Leben oft ganz anders vorgestellt. Es gibt unendlich viel Schweres in dieser Welt. Manchmal ist das Leben unerträglich. Ich habe die letzten Tage mit jemandem gesprochen, der in einer ganz großen Tiefe ist. Und dann sagen, ja, du musst vielleicht warten bis in die Ewigkeit. Aber das ist die Perspektive. Manche Sehnsucht wird nicht gestillt. Viele Fragen nicht beantwortet. Manche Lasten bleiben. Und viele Brüche heilen nicht einfach. Aber wir können die Welt nicht schön beten. Wir können das Leben nicht problemlos beten. Sondern wir haben diese Ewigkeit vor Augen, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Sieh dein Leben im Zusammenhang der Ewigkeit. Und für dort hat er gesagt, siehe, ich mache alles neu. Der Pater Anselm Grün, ich weiß nicht, wer ihn kennt, hat ein sehr bemerkenswertes Buch geschrieben. Und dann hat er dort hinein in der Auseinandersetzung mit Tod und Ewigkeit diesen Satz geprägt. Vielmehr können wir das Leben jetzt genießen im Wissen, dass das Leben hier nicht alles ist, dass all die Sehnsucht, die bei jedem intensiven Erleben in uns aufbricht, in Gott für immer erfüllt wird. Er sagt, das ist die Perspektive, mit der wir hier leben und glauben. Wir können genießen, was das Leben gibt und trotzdem wissen, und das, was alles offen bleibt, das wird sich in der Ewigkeit alles erfüllen. Und deshalb diese Perspektive, sehe das Leben im Zusammenhang mit der Ewigkeit. Und ein drittes, ein Begriff, den Anselm Grün geprägt hat, wir müssen lernen, abschiedlich zu leben. Und da schreibt er von diesem abschiedlichen Leben, unser ganzes Leben besteht eigentlich aus Abschied. Wir müssen uns immer wieder verabschieden von der Kindheit, von den Kindern, die ausziehen, von Menschen, von Träumen. Und dieses abschiedliche Leben heißt, dass wir entdecken müssen, irgendwann heißt es immer, für immer Abschied zu nehmen von hier. Und Mose hat gebetet, wir haben diesen Psalm gehört, Herr, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und wenn wir das lesen von Mose, dann sagt er ja hier ganz bewusst, wenn ich das Ende vor Augen habe, dann kann ich im Heute klug handeln. Und ich habe Pastor Serhii aus Kharkiv vor Augen, der hier immer wieder mal gepredigt hat, jetzt leider nicht mehr ausreisen darf. Und es hat mich schon sehr betroffen, als er gesagt hat, wir feiern den Gottesdienst in dem Wissen, dieses Gebet kann unser letztes sein. Dieser Gottesdienst kann unser letztes sein. Das ist abschiedlich leben. Zu wissen, irgendwann ist es Ende. Und dann darf ich entsprechend meine Konsequenzen daraus ziehen. Anselm Grün, wenn wir diese unsere letzte Begrenztheit angesichts des Todes annehmen, dann werden wir fähig, uns ganz auf das Leben einzulassen. Das ist kein Widerspruch, sondern es ist ein Miteinander. Wenn ich weiß, irgendwann nehme ich Abschied, dann kann ich heute ganz bewusst sagen und ich sage Ja zu dem, was Gott heute gibt. Und weiß, und irgendwann werde ich mich trotzdem verabschieden. Und dann darf ich mich im Heute freuen und wissen, und irgendwann, dann freue ich mich in der Ewigkeit weiter. Oder Elisabeth, wie du es so schön gesagt hast, dann schwimme ich in diesem Pool der Gnade, in dem Pool der Freude, in dem Pool des Lebens. Abschiedlich leben lernen heißt, ganz bewusst zu sagen, ich weiß, alles hier ist vergänglich. Alles. Was bleibt, das ist die Gewissheit der Ewigkeit. Und das Letzte. Und dann müssen wir lernen, getrost und ängstlich dem Tod entgegenzugehen. Wisst ihr, ich finde es toll, wenn Christen heroisch sind. Christ hat keine Angst vor dem Tod. Sterben, kein Problem. Wisst ihr, Jesus, er hat im Garten Gethsemane gesagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Er hatte Angst vor dem Tod. Und ich glaube, dass Paulus recht hat, wenn er den Tod als den letzten Feind des Menschen bezeichnet. Und er sagt, und dieser Feind bedroht unsere Existenz bis ins Letzte. Ja, Christen dürfen Angst haben vor dem Sterben. Christen dürfen Angst haben, dass der Tod sie schwer in den Griff hat. Und keiner von uns weiß, wie er stirbt. Also ich wünsche mir zu sterben im Kreis meiner Lieben. Mir geht's noch richtig gut. Habe noch richtig schön gegessen, dass ich nicht hungrig in der Ewigkeit aufwache. Und dann sage ich, oh Herr, es ist genug. Und dann schläft man schön ein und dann wartet Jesus. Wer geht so mit? Ja? Es kann auch sein, morgen auf der Straße. Es kann auch sein in der Krebsstation. Ich weiß es nicht. Ja, der Tod, er kann ängstigen. Christen dürfen Angst vor dem Sterben haben. Und trotzdem sind sie zuversichtlich. Weil sie wissen, dort, wo ich den letzten Weg gehe, dort, wo die letzte Einsamkeit herrscht, dort, wo kein Mensch mir mehr nahe sein kann, da ist Jesus als der Auferstandene nah. Und dann ist diese Gewissheit ausgedrückt von David. Und wenn ich im Tal des Todes dann wandere, dann fürchte ich kein Unglück, kein Unheil, denn du bist bei mir. Du begleitest mich im Sterben bis in deine Ewigkeit. Und wisst ihr, wenn dann der Tod so an die Tür des Lebens klopft, dann weiß ich, dann geht Jesus an die Tür und öffnet sie in seine Ewigkeit hinein. Und das ist diese Perspektive, die Jesus eröffnet. Er sagt, ja, das Sterben, zieh die Konsequenzen daraus, da lern glauben. Lern entdecken, was es heißt, dein Leben mit dem Auferstandenen zu verbinden und Auferstehung in dir zu haben. Und dann lerne das Leben im Zusammenhang mit der Ewigkeit zu sehen. Nicht nur im Heute. Und dann lerne abschiedlich zu leben. Und dann darfst du ängstlich und getrost dem entgegenzugehen. Und dabei zu beten, wie wir vorhin gesungen haben, Jesus, geh den Weg mit bis zum Ende. Geh den Weg mit durch die Nacht. Geh durch Tod und geh durch Sterben. Und dann zeig uns deine Macht. Lass uns miteinander beten. Jesus, wir sind so froh, dass wir dich als den Auferstandenen und Lebendigen kennen dürfen und dass wir um dich wissen dürfen. Und ich danke dir, dass du das über unsere Welt ausgesprochen hast, in der der Tod so scheinbar die letzte Macht hat, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Und ich danke dir, dass du uns Anteil gibst an deiner Auferstehung und an deiner Ewigkeit. Uns einlädst, unser Leben ganz bewusst dir anzuvertrauen und zu wissen, dass wir mit dir in Ewigkeit leben können. Danke, dass du der Herr bist über Leben und Tod, über das Leben und den Tod von Menschen, die uns nah sind, und über unser eigenes Leben und unseren eigenen Tod. Danke, dass du die letzte Autorität darüber hast und dass du im Leben und im Sterben gegenwärtig bist. Wir wollen heute an diesem Ewigkeitssonntag bewusst für Menschen beten, die trauern, weil sie liebe Menschen verloren haben. Sei nah mit deinem Trost, mit deiner Hoffnung. Herr, wir beten für Menschen, die im Sterben sind. Auf der letzten Wegstrecke begleite du sie nach Hause in deine Ewigkeit. Und ich bete für uns, dass du uns hilfst, vorbereitet zu sein für unser Sterben und unser Leben in deiner Hand zu wissen, der du die Auferstehung und das Leben bist. Danke, dass wir dich so kennen dürfen, und danke, dass du uns kennst. Amen.